Der sogenannte Friedensprozess in Israel-Palästina hat für die Palästinenserinnen und Palästinenser recht wenig gebracht. Die Herrschaft hat sich verdoppelt. Neben israelischen Sicherheitskräften sorgen nun auch palästinensische Polizisten mit nagelneuen Uniformen ausgestattet für Ruhe und Ordnung. Die soziale Situation in den autonomen und teilautonomen Gebieten ist verheerend wie eh und je. Die palästinensischen Arbeiterinnen und Arbeiter sind der Politik Israels völlig ausgeliefert. Wenn Israel die Grenzen dicht macht, heißt das keine Arbeit und kein Lohn. Andere Reproduktionsmöglichkeiten gibt es für die meisten nicht, nicht mehr und noch nicht. Arafat und die palästinensische Verwaltung, die sich gänzlich aus treuen Fatah-Anhängern rekrutiert, reagieren in dieser Situation, in der die Lage der Palästinenserinnen und Palästinenser sich keineswegs verbessert, mit der Hochrüstung der palästinensischen autonomen Gebiete, die von vielen treffend als Homelands bezeichnet werden. Die Dichte an Repressionsorganen in den palästinensischen Gebieten ist weltweit die höchste. Kritiker von Arafat und der neu entstandenen Fatah-Bourgeoisie, wie der Publizist Edward Said, dessen Bücher von Arafat persönlich verboten wurden, werden verfolgt und mundtot gemacht. Einige bekannt gewordene Fälle von Folter und auch Todesfällen in palästinensischen Polizeistationen, in denen früher israelische Sicherheitskräfte ihre Arbeit taten, hat viele Palästinenserinnen und Palästinenser empört. Dass eine neue Intifada eine doppelte Intifada sein würde, eine Intifada, die auch gegen die korrupt-repressive Palästinenserverwaltung gerichtet sei, bekamen Besucher und Besucherinnen Israels und der palästinensisch verwalteten Gebiete öfters unter vorgehaltener Hand zu hören. Arafat drohten, die Fälle davon zu schwimmen. Er konnte keine Erfolge vorweisen und mit dem Gummiknüppel allein regiert sich's nicht gut. In dieser Situation wurde Arafat initiativ, Generalstreik gegen die sture Haltung der Netanjahu-Regierung. Massenhaft folgten Palästinenserinnen und Palästinenser diesem Protest gegen Häuserabrisspolitik und neuerlichem Siedlungsbau. Der radikal klingende Aufruf zum Generalstreik von Ende August war so ein längst überfälliger, sehr kluger Schachzug Arafats, um die palästinensische Kritik an seiner Herrschaftsklique und seiner erfolglosen Politik zum Verstummen zu bringen. Arafat konnte sich so an die Spitze des palästinensischen Unmuts gegenüber der sich verhärtenden Politik des offiziellen Israel stellen. Der junge Weltkorrespondent aus Jerusalem, Max Bönel, interpretierte Arafats Aufruf zum Generalstreik von Ende August folgendermaßen.
Mit seinem Aufruf schlägt der 65-jährige Arafat mehrere Fliegen mit einer Klappe. Er kehrt zurück auf die internationale Diplomatiebrücke, setzt Netanjahu mit Blick auf US-Einflussnahme unter Druck, thematisiert Jerusalem und die Siedlungspolitik, leitet dadurch die Verhandlungen zum endgültigen Status der palästinensischen Gebiete ein und entkräftigt die Kritik an seinem Führungsstil durch nationalistische Mobilisierung.
Doch selbst den Generalstreik nahm Netanjahu gelassen, scheinbar gelassen. Netanjahu, von ultranationalistischen und nationalistisch-orthodoxen Kräften unter Druck gesetzt, versperrt sich jeglichen Kompromissen. Die israelische Rechtsregierung hält an der Eretz-Israel-Ideologie fest und versucht, den von Rabin verbal und auf dem Papier eingeleiteten Friedensprozess Papier bleiben zu lassen. Denn Papier ist geduldig. Hierin unterscheidet sich Netanjahu auch nicht besonders von seinen Vorgängern, die im öffentlichen Diskurs zu Friedensengeln hochstilisiert werden. Die Siedlungspolitik in der Westbank und im Gazastreifen werde weiterhin vorangetrieben, so kündigte Netanjahu an, und Jerusalem sei und bleibe die ewige und ungeteilte Hauptstadt der Juden. Arafat quittierte diese Haltung in Richtung Israel mit den Worten: Sie sind Idioten, dass sie den Kampf um Jerusalem angefangen haben. Es wird keinen palästinensischen Staat ohne Jerusalem geben. Es sollte keinen Monat dauern, bis nicht nur in Ost-Jerusalem die Steine flogen. Auslöser war die Eröffnung eines etwa 2500 Jahre alten Tunnels, der unterirdisch an der Al-Aqsa-Moschee angrenzt. Dies wurde von vielen Palästinenserinnen und Palästinensern als Provokation empfunden. War doch die Tunneleröffnung eine eindeutige Geste jüdisch-israelischer Souveränität über ganz Jerusalem. In Ost-Jerusalem, in der Westbank und im Gazastreifen brachen heftigste Unruhen aus, die als die schwersten seit 1967 bezeichnet wurden. Die Lage spitzte sich am Mittwochabend, den 25. September, zu, als sich palästinensische Polizisten und israelische Soldaten in Bethlehem beschossen. Unklar ist, ob die palästinensische Polizei spontan sozusagen die eigenen Leute, die Steine schmeißenden palästinensischen Jugendlichen, vor Schüssen der israelischen Soldaten schützen wollten oder ob das Feuer von der palästinensischen Polizei eröffnet wurde, was Netanyahu behauptet. Am Samstag drauf ging dahingegen die palästinensische Polizei wieder der Aufgabe nach, die sie laut Oslo auch zu erfüllen hat, die eigene Bevölkerung in Anführungszeichen ruhig zu halten. In den Autonomie-Enklaven verhinderte palästinensische Polizei, dass sich Beerdigungszüge und Demonstrationen auf israelisches Militär zubewegen. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Anlass der Unruhen, die religiös aufgeladene Tunnelfrage, wenig Emanzipatorisches in sich trägt und eine Vormachtstellung islamistischer Überzeugungen unter den Palästinenserinnen und Palästinensern erahnen lässt. Jugendliche Palästinenser werden zwar mit den Worten zitiert, wir haben unsere Würde zurückgewonnen, doch die Musik wird nach den Unruhen woanders gespielt. Arafat versucht nun, diplomatisch am Verhandlungstisch Punkte zu machen. Das Drohpotenzial Intifada hat er wieder zurückgewonnen. Die Frage ist nur, ob er noch die Kontrolle über die Palästinenserinnen und Palästinenser innehat. Doch es scheint so, als würde auch nur der winzigste Erfolg, etwa der längst überfällige Abzug der israelischen Armee aus Hebron oder der Verzicht auf zusätzliche jüdische Siedlungen, vom Druck der USA auf die israelische Regierung abhängen. Diese schwankt zwischen sanftem Druck auf Israel und bedingungslosem Rückhalt für Netanyahu. Der Nahostgipfel in Washington ging auf jeden Fall aus wie das Hornberger Schießen. Auf diesem Hintergrund versucht Yasser Arafat, Europa auf seine Seite zu ziehen. Hier gibt es auch handfeste Interessen. Europäische Firmen, gerade auch deutsche, versprechen sich so einiges von Wirtschaftsbeziehungen und Joint Ventures in den palästinensischen autonomen Gebieten. Wer mehr über die Situation in Israel-Palästina erfahren will, kann sich bei Radio International einen Reisebericht anhören. Am heutigen Samstag um 19 Uhr Radio International, einen Monat vor der sogenannten zweiten Intifada, unterwegs in Israel-Palästina.